2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 19. Februar 2024. Es ist gut 90 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Heimsieg gegen die Eintracht aus Braunschweig vom gestrigen Sonntag. Die Torschützen sind schnell erzählt. Das einzige Tor der Partie erzielt Dapo Afolayan in der 32. Minute. Und so kann der FC St. Pauli einen Arbeitssieg einfahren und den Vorsprung auf den Relegationsplatz, derzeit begleitet von einem anderen Hamburger Zweitligisten, auf 7 Punkte ausbauen. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner ist wieder der Thomas. Moin.
Moin Yannick, grüße dich.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, HörerInnen des Vorgesprächs wissen ja, dass du am Wochenende in Hamburg zugegen warst. Erzähl doch einfach mal, wie ist dein Wochenende so verlaufen? Bisschen getrübt vom Spielverlauf wahrscheinlich, aber wie bist du zum Stadion gekommen? Wie war die Einlasssituation? Da hören wir ja von Gästen hier auch manchmal unterschiedliche Stimmen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Spieltag einfach.
Ich hatte ein bisschen Anfahrtsprobleme mit der Bahn. Ich bin ja mit der Bahn angereist und ja, normalerweise klappt das ziemlich gut bei mir, aber diesmal hatte sich der Zug in Oldenburg entschieden, dass er eine Türstörung unbedingt haben musste. Das heißt, mein Anschluss in Bremen war damit nach einer Weile schon akut gefährdet. Also hört man ja dann einmal so die Durchsage, ja, wegen einer Türstörung dauert das hier alles noch ein bisschen länger und das ein bisschen länger dauert ein bisschen sehr viel länger. Dann rief ich also meine Frau an und sagte, naja, ich plane gerade mal um, das ist mir alles zu unsicher. Ich würde dann doch lieber mit dem Auto fahren, wäre nett, wenn du das kurz am Bahnhof vorbeifährst, was meine liebe Frau dann tatsächlich auch gemacht hat. Dann mich also durchrief, der Zug ist immer noch nicht abgefahren gewesen, sagte, ja, ich bin jetzt hier am Bahnhof, kannst das Auto übernehmen? Ich so, ja, ich komme, um dann festzustellen, dass Türstörung bedeutete, dass die Türen einfach gar nicht mehr aufgingen. Also gar keine Tür, gar nicht.
Ach du Scheiße.
Und in dem Moment fuhr der Zug los. Das war wie im Slapstick tatsächlich. Ich habe es dann allerdings geschafft, in Bremen noch Metronom Regional Bummelzug da irgendwie zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende ist dann noch alles gut ausgegangen. Ich war also pünktlich beim Stadion. Die Einlasssituation war bei mir völlig entspannt. Also sehr freundliches Ordnungspersonal, die da so die üblichen Sicherheitsüberprüfungen machten. Also da in meinen Rucksack guckten, mich kurz abtasteten. Dann war ich allerdings auch schon drin, ging dann straight zu meinem Platz und das war eigentlich alles völlig entspannt gewesen. Und dann ging das Spiel auch schon bald los. Also ich war so 20 Minuten vorher dann tatsächlich noch da, weil dann alles nach dem Drama am Anfang reibungslos lief. Also insofern hatte ich da, nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, schon eigentlich eine recht entspannte Anreise.
Okay, also am Ende alles nochmal gut gegangen. Ja, wenn man sich auf die Bahn verlässt, ist man da leider manchmal etwas sehr verlassen. Ja. Aber ist ja am Ende alles gut gegangen. Gut, dann warst du im Stadion. Ich glaube, die Hymne, die wir des Gastes immer spielen vor dem Spiel, das hast du dann, glaube ich, verpasst.
Da war ich tatsächlich gerade da. Das hat funktioniert. Die durfte ich dann schon mitschmettern. Übrigens eine sehr nette Sache, da so die Clubhymne des jeweiligen Vereins vorher einmal zu spielen. Das fand ich sehr schön.
Ja, das machen wir ja mittlerweile schon sehr lange und ja, in meiner Bezugsgruppe ist das immer so ein bisschen was zum Schmunzeln, weil ich halt echt viele Hymnen anderer Vereine so kenne und dann wahlweise vorwarnen oder oder Vorfreude verbreiten kann, weil das ja wirklich da schon ganz, ganz gute Stücke gibt. So, eures mag ich jetzt nicht, sonst zumindest das, was gespielt wurde, ist einfach mal nicht so meins. Aber ja, an sich immer eine gute Sache. Genau, dann könnten wir eigentlich schon zum Sportlichen kommen und vielleicht mal auf Veränderungen bei euch gucken. Wir hatten ja im VDS auch die Wintertransfers angesprochen. Da hattest du ja zum Teil auch gesagt, dass die jetzt noch nicht so viel zum Einsatz kamen. Niklas Tauer allerdings musste dann direkt für euren gesperrten Kapitän Robin Krause ran. Und kurz vor Spielbeginn ist dann auch noch euer Torhüter Ron Torben Hoffmann erkrankt ausgefallen und Tino Casali durfte zum ersten Mal in der zweiten Liga zwischen die Pfosten. Ordne doch erstmal so die Startaufstellung und vielleicht auch diesen sehr unerwarteten Wechsel auf der Torhüterposition für uns ein. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, wir hatten ja beim Vorbericht mal drüber spekuliert, also ein bisschen philosophiert, was Daniel Scherning der übrigens als Daniel Schilling angekündigt wurde von einem Stadionsprecher, so an taktischen Varianten jetzt wählt, weil Robin Kraus halt ausfällt. Er hat sich dann einfach für die konservativste Variante entschieden, nämlich einen 1-1 Austausch gegen eben Niklas Tauer. Ja, das war schon ein kleiner Schock mit dem Ausfall von Ron-Torben Hoffmann. Infektionsbedingt hatte Fieber, hat halt nicht gereicht, hat sich dann aber herausgestellt, dass er von Tino Casali wirklich gut vertreten wurde. Also da brauchen wir uns zum Glück keine großen Sorgen und Gedanken machen. Das hat Tino wirklich gut gemacht.
Gut, nun könnten böse Zungen auch sagen, so viel hatte er ja auch nicht zu tun.
Es ist dann so, das Erste, was er zu tun hatte, war halt eine Flanke, die er sich herunterpflückte. Ich glaube, das gibt dann Keeper, wenn er so eine Saisonpremiere hat und das dann gleich beim Tabellenführer, auch schon mal eine Menge Sicherheit. Er hat da so ein paar Bälle oder ein, zwei Bälle, glaube ich, so ein bisschen fragwürdig ins Ausgespielt. Das sei so, bei seiner Premiere sei ihm das nachgesehen, aber an sich hat er dann schon für mich eine sehr sichere Ausstrahlung gehabt.
Also ein adäquater Ersatz, sagst du?
Ja, also das hat Daniel Scherning auch hinterher gesagt. Also ganz klar, Ron-Torben Hoffmann ist und bleibt die Nummer eins. Das ist sicherlich aus gutem Grund auch unsere Nummer eins. Aber es ist jetzt für einen Fan gut zu wissen, dass wir mit Tino Casali einen Ersatz haben, wo es nicht gleich heulen und Zähneklappern ausbricht, wenn der am Tor steht.
Ja, das ist auch eine Situation, die wir dieses Jahr ganz besonders haben oder auch schon ein bisschen länger, dass man einfach weiß, okay, wenn Spieler XY ausfällt, die Zweitbesetzung sozusagen, nenne ich es mal, ist da mindestens genauso gut oder kann das auf jeden Fall gut vertreten. Gucken wir doch einfach mal gesamt auf das Spiel, bevor wir auf so einzelne Situationen gucken. Euer Trainer hat nach dem Spiel gesagt, er glaubt, im November hätten sich alle gefreut, wenn Eintracht Braunschweig hier, also auf St. Pauli, so ein Spiel abgeliefert hätte. Würdest du ihm dazu stimmen oder wo hast du bei deiner Mannschaft noch Schwächen gesehen oder was hätte Eintracht besser machen müssen, um nicht mit 0 Punkten wieder zurück nach Hause zu fahren?
Oh, das ist jetzt ein weites Feld. Also grundsätzlich stimme ich ihm natürlich zu. Das kann ich so 1-1 unterschreiben. Also im Anfang November war die Situation so, dass ihr wahrscheinlich zu Hause mit einem 5 oder 6-0 das Spiel gewonnen hättet. Also da stand Eintracht ja völlig neben sich, also spielerisch und überhaupt auch von der Stimmung her. Hatten wir auch drüber gesprochen im Vorgespräch. Das ist allerdings so ein kleiner rhetorischer Kniff, um die gute Stimmung, die grundsätzlich mittlerweile ja in Braunschweig herrscht, oben zu halten. Weil am Ende muss man schon sagen, unterm Strich bin ich ein bisschen mehr bei Ermin Bicakcic, der jetzt Kapitän war bei dem Spiel, der eigentlich ziemlich angefressen war, dass wir nichts mitgenommen haben. Denn es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich ein Schalter umgelegt wurde und wir nach einer desaströsen Leistung vor Daniel Scherning jetzt einen Spieltag später zum Millerntor fahren und auf einmal gut gespielt haben. Da ist ja eine Entwicklung stattgefunden. Wenn man sich das Spiel so alles in allem anschaut, muss ich schon sagen, da hätten wir was mitnehmen müssen, nicht nur können, sondern auch wirklich müssen. Und da kann man am Ende oder kann ich am Ende auch nicht mit zufrieden sein. Was fehlt, ist ja Abschlussstärke, also das, was bei euch vor ein paar Jahren vorgemacht hat, nämlich wenn man das Ding auf dem Fuß hat, dann muss man es auch machen. Das hatten wir mindestens einmal, wenn nicht eher zweimal, wo das Ding einfach im Tor untergebracht werden muss. Wir haben gesehen, dass als wir in Überzahl gespielt haben, zwar spielerisch oder optisch überlegen gewirkt haben, aber da kam ja nichts bei raus. Also es haben uns irgendwie so Ideen und Lösungsmöglichkeiten gefehlt. Mhm. Euer Tor war da nicht wirklich irgendwie ganz groß in Gefahr. Da kamen jetzt ja keine riesen Chancen auf. Und ich muss sagen, auch Daniel Scherning selber kann sich noch ein Stück weit hinterfragen, ob er da mit seinem Kader an dem Tag alles richtig gemacht hat. Denn ich hätte mir doch nochmal einen dribbelstarken Spieler gewünscht, den er da mal hätte reinschmeißen können mit Amin. Den hat er halt nicht mitgenommen oder er saß nicht mal auf der Bank. Da war so wahrscheinlich bei ihm ein bisschen die Hoffnung mit Sidi Sané, da nochmal einen dribbelstarken Spieler einzuwechseln. Der ist aber im Moment einfach nicht in Form. Also der ist eigentlich nur hängen geblieben mit seinen Dribblings. Also unterm Strich, ja, natürlich muss man fairerweise sagen, die Entwicklung unter Scherning war halt so, dass man schon sagen muss, ja, natürlich hat sich da sehr viel getan und wir haben ja ein gutes, ordentliches Spiel abgeliefert. Aber unterm Strich können wir damit nicht zufrieden sein.
Ja, auch tatsächlich, wenn man jetzt, können wir ja im Ausblick dann nachher nochmal machen, auf die Tabellensituation guckt, hat das jetzt nicht geholfen, da nicht zumindest einen Zähler mitzunehmen, weil du sprichst wahrscheinlich vor allem die Chance von Helgason an, der da völlig überfordert ist oder überfordert wirkt, sag ich mal, und sehr hektisch dann rechts neben das Tor abschließt.
Mhm. Und vor allem die Chance von Ivanov, also den habe ich drin gesehen, bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich völlig ausgerastet, als der Ball halt nicht im Tor war, weil...
Ja gut, da muss man auch einfach sagen, da hat unser Torhüter natürlich auch einen deutlichen Anteil dran. Ne? Also den da noch so von der Linie zu kreieren oder den Reflex da so zu haben, spielt sicherlich auch mit rein. Und Ivanov ist ja nun auch kein Stürmer, ne? Ist ja auch Verteidiger bei euch.
Ja, nichtsdestotrotz, da hat man wahrscheinlich, je nachdem, welche Fanbrille man aufhat, also ja, klar, euer Torhüter schmeißt sich da gut rein, er wird aber halb angeschossen, finde ich. Also egal wie, das Ding musst du irgendwie im Tor unterkriegen.
Gut, das mit der Fanbrille mag sein, dass meine da eher braun-weiß und deine blau-gelb gefärbt ist, das mag gut sein. Ja, und ich glaube, also das mit dem Platzverweis, hattest du jetzt schon mit der Überzahl schon angesprochen, Elias Sarr hat ja in der 39. erst für ja ein vermeintlich kleines Foul, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat auch später, er war dann noch abends im Sportclub zu Gast, hat auch gesagt, naja, also aus seiner Sicht ist das keine gelbe, aber Kaufmann war das, glaube ich, den er da zu Fall bringt, den er wirklich nur ganz leicht berührt und der macht da vielleicht ein bisschen mehr draus und da sieht Elias hat zum ersten Mal die gelbe Karte, was dann sowieso bedeutet hätte, dass er gegen Kiel gesperrt ist, weil das ja seine fünfte war. Mhm. Und gut, das dann gegen, na, hilf mir schnell.
Das war gegen Bicacic.
Genau, wo er ihm dann wirklich auf den Fuß stempelt, das ist dann nun wirklich eine gelbe und so ist es dann halt jetzt so, dass er auf jeden Fall gegen Kiel gesperrt ist und dann wieder bei 4 gelben Karten steht und wenn er sich dann beim Spiel darauf eine einholt, also auf Schalke dann wäre er dann auch wieder nicht dabei beim nächsten Spiel und da hat man so gemerkt, also bis dahin war es so, vor allem so, wie du auch prognostiziert hast im Vorgespräch, dass ihr vor allem euer Heil im Umschaltspiel sucht und da ja auch durchaus Momente kreiert habt. Ich glaube, da habt ihr sogar deutlich mehr Momente im Strafraum gehabt als der FC St. Pauli. Aber dann, gut, mit der 1-0-Führung aus Sicht des FCSP im Rücken waren wir jetzt nicht gezwungen, zumal wir einer weniger waren, da dann noch groß das Spiel zu machen. Ihr habt da, glaube ich, auch irgendwann über oder um die 76% Ballbesitz gehabt, als ihr Überzahl wart. Aber du, wie du schon sagst, ihr habt dann halt, weil ihr eben das Spiel machen musstet, da nicht so viel draus gemacht. Und vielleicht können wir da auch mit Rückbezug auf das Vorgespräch noch auf die anderen Wintertransfers eingehen, die dann erst kamen, nachdem ihr eben schon in Überzahl wart und das Spiel machen musstet. Mhm. Hampus Findell kam für Niklas Tauer und Anderson Lokoki für Anton Donkor. Die haben jetzt nicht so wirklich, also zumindest für mich, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und dem Spiel dann nicht noch ihren Stempel aufdrücken können. Oder hast du das anders gesehen?
Ja, man muss noch ein bisschen vorher gucken sogar. Also Sané ist ja für Gomez gekommen. Wie gesagt, Sané ist halt im Moment nicht in Form, auch wenn da Daniel Scherning die Hoffnung hat oder gehabt haben wird, dass er dann nochmal ein bisschen für Wirbel sorgt auf dem linken Flügel. Florian Krüger für Philipp gekommen. Den Wechsel habe ich überhaupt nicht verstanden, weil Philipp schon einer war, der da auch immer mal wieder für Wirbel und Unruhe gesorgt hat und Florian Krüger halt leider Totalausfall war. Also das war er schon in den letzten Spielen. Auch da war die Hoffnung eigentlich sehr gering, dass er sich da irgendwie besonders gut wird durchsetzen können. Findell ist halt kein Wintertransfer. Ja, ich würde so sagen, man hat die Ansätze gesehen, was der Junge drauf hat. Das hat er noch nicht so ausspielen können. Also ich habe mehr als in Ansätzen ist es dann nicht geblieben. Das kann ich so unterschreiben, was du sagst, dass er jetzt keinen bleibenden Eindruck gehabt hat. Aber man merkt schon, er hat einen Blick für einen Mitspieler. Kann auch Bälle spielen, die ankommen. Also da bin ich mal für die nächsten Partien ganz hoffnungsfroh, dass er da wirklich die erhoffte Verstärkung ist. Anton Donko hat viel früher runtergemusst, weil der hat leider auch eine sehr ausgeprägte Formschwäche gerade. Also gerade was er offensiv gemacht hat. Also zum einen hat er seiner Hinterleute hängen lassen, also dafür, dass er da vorne ein bisschen unmotiviert rumgeturnt ist, ohne da groß was zu reißen, hat dann hinten Kuric halt ziemliche Schwerstarbeit verrichten müssen, um die linke Seite wieder dicht zu kriegen. Ihr seid ja auch viel über links gekommen, weil ihr diese Schwäche bei uns ja genau kanntet. So, und Lokoki hätte ich mir da früher gewünscht, auch wenn er da meinetwegen keine Bäume ausgerissen hat, aber der hat schon einen solideren Auftritt hingelegt als Anton Donkor. Und nicht vergessen, Ucak kam auch noch für Ivanov. Also dann haben wir wirklich aufgemacht, auf Viererkette hinten umgestellt, nochmal ein bisschen vorne was. Aber wie gesagt, da fehlt es an Ideen. Also Ucak ist halt ein Zielspieler, der muss gefüttert werden. Da kam halt eben nichts. Also auch, weil unsere außen, also gerade Rittmüller rechts mit zwar sehr dynamischen Auftritt, aber was der an Flanken fabriziert, da würde ich mich als Landesligaspieler im Moment schämen. Das ist leider nicht verwertbar. Also alles in allem, da war euer Tor nicht mehr groß in Gefahr, leider.
Das stimmt, und muss man ja auch sagen, ihr habt dann auch gegen die beste Defensive der Liga gespielt, ne? Also wenn man da eh schon Schwierigkeiten hat im Abschluss oder im Kreieren von Torchancen, ja, ist es dann sicherlich auch nicht einfach, wenn man da gegen eine sehr solide Defensive spielt. Wir können ja gerade noch mal so ein paar Personalien auf unserer Seite thematisieren. Also natürlich ist es bitter und ärgerlich mit der gelb-roten Karte für Elias Hart. Der hat allerdings jetzt in diesem Spiel, das geben die Zahlen auch her, kann ich gerne nochmal den Blogartikel von Tim verlinken. Der hat jetzt dem Spiel nicht so den Stempel aufgedrückt, wie er das vorher getan hat. Also keinen Torabschluss, keine Torvorlage. Da geht sicherlich mehr, aber genau. Also wir wissen ja sonst, was wir an dem Jungen haben, und das wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich wollte damit auch nicht seine Leistung schmälern, aber das haben wir von ihm schon besser gesehen. Was natürlich bei uns große Freude hervorgerufen hat, war, dass unsere beiden Asia-Cup-Rückkehrer wieder auf dem Platz standen. Jackson Irvine von Anfang an auch wieder als Kapitän, und Connor Metcalf kam dann in der 69. für Johannes Eggestein. Das fand ich persönlich ganz schön, dass die beiden zurück sind und dann jetzt auch wieder ins Spielgeschehen eingreifen können. Und du hast das ja schon so ein bisschen mit der linken Seite angesprochen. Das war tatsächlich so eine taktische Umstellung. Und zwar kommt Dapo Afolayan, auch der Torschütze, eigentlich immer über rechts. Aber der hat dann zentral gespielt. Deshalb war die rechte Seite eine Zeit lang ziemlich verwaist, und es ist viel über links gegangen, weil da natürlich Saad auf seiner angestammten Position gespielt hat. Und das hat man dann später noch so ein bisschen, um die Breite, die Flügel ein bisschen besser zu besetzen, weil sich ja sonst vieles im Zentrum abgespielt hat, hat sich dann Saad ein bisschen zurückfallen lassen, und Saliakas ist dann wieder auf seiner rechten Seite ein bisschen weiter vorne mit rein, sodass man da diese Breite wieder ein bisschen mehr drin hatte. Das so ein bisschen als meinen kleinen taktischen Einschub. Wer da mehr lesen möchte, kann sich gerne den Artikel von Tim auch dazu zu Genüge führen oder zu Gemüte führen. Genau, das wären so ziemlich die Personalien, die ich auf unserer Seite ansprechen wollte. Aljoscha Kemlein, ausgeliehen von Union Berlin, ist dann auf die Bank verdrängt worden, wobei unser Trainer gesagt hat, dass das keine Entscheidung gegen ihn war, sondern einfach eben für Jackson Irvine, weil wenn Jackson fit ist, dann spielt er auch so Hürzler. Von daher, ja, hat am Ende alles gut funktioniert. Man kann es am Ende unter Arbeitssieg verbuchen und natürlich für die Tabellensituation denkbar gut, da 3 Punkte geholt zu haben. Wobei man sicherlich ein, zwei Chancen nach Standards vor allem weniger hätte zulassen können aus Sicht des FC St. Pauli und natürlich aus deiner Sicht ein, zwei Chancen mehr nutzen hätte können, als es dann passiert ist.
Ich muss ja schon sagen, grundsätzlich ist der Matchplan bis zum Gegentor, was ja eher ein bisschen unglücklich für uns fiel, ja ganz gut ausgegangen. Also klar, habt ihr da sehr starkes optisches Übergewicht gehabt, aber ohne ja besonders zwingend zu sein. Also insofern, die grundsätzliche Einstellung hat schon gepasst.
Ja, und vielleicht kann man ja, können beide Seiten aus dem Spiel auf jeden Fall was mitnehmen. Wir vielleicht, dass wir da noch uns zwingendere Chancen erarbeiten können oder müssen, weil so war es natürlich wieder wie so oft in den letzten Spielen auch. Du führst knapp mit 1-0, was ja keine Garantie ist, dass du das am Ende dann auch gewinnst. Und wenn dann von euch da nochmal so eine Chance reingeht, dann steht es 1-1 und ja, dann verlegt ihr euch wieder aufs Umschaltspiel, und ihr habt ja wirklich auch defensiv hinten gut gestanden, bis auf diesen einen Gegentreffer. Da war ja jetzt sonst, also ich erinnere mich an den Kopfball von Jackson Irvine, der jetzt aber auch nicht wirklich gefährlich kam.
Es gab den einen Lattentreffer.
War jetzt nicht so. Ja, genau. Also ja, am Ende hätte vielleicht noch irgendwo auf einer der beiden Seiten ein Tor reinfallen können. So ist es bei dem einen geblieben. Und ihr könnt vielleicht mitnehmen, dass ihr gegen das momentan, ja, wenn man die Tabelle als Grundlage nimmt, beste Team der Liga, gut mitgehalten habt und euch vielleicht sogar einen Punkt verdient gehabt hättet.
Ja, unterm Strich macht das natürlich Hoffnung, der Auftritt, ganz klar. Also für das, was jetzt da kommen wird, blicken wir mal ganz optimistisch in die Zukunft. Wir wissen halt, wo wir noch nachlegen müssen. Da hat halt Daniel Scherning, muss man auch fairerweise sagen, gesagt, spielerisch, das ist ein Prozess. Und auf jeden Fall im Verhältnis zu den letzten beiden Spielen vor dem Spiel am Müllerntor haben wir uns doch eine gute Ecke gesteigert, was das Spielerische angeht. Also insofern abhaken und weiter nach vorne gucken.
Mund abwischen, weitermachen, ja. Hast du zum Sportlichen noch was? Sonst können wir jetzt da den Deckel drauf machen.
Eine kleine Bemerkung. Ich habe mir besonders intensiv Philipp Treu angeschaut. Und zwar einfach deswegen, weil zu Drittliga-Zeiten, als er bei Freiburg 2 noch gespielt hat, war er bei mir in der Gegend gerade mal zu Gast tatsächlich. Das habe ich mich sehr gefreut, ihn einmal jetzt live spielen sehen zu dürfen. Hat mir gut gefallen, der Junge.
Ja, sind wir auch sehr froh, dass wir ihn haben. Hat da auch einmal gegen Bicakcic'schen Kopfballduell gewonnen, wo ich mich auch gefragt habe, der ist nun auch nicht gerade der Größte.
Stimmt.
Wie er das, wo er die Sprungfedern unter seinen Schuhen her hatte, um das zu klären. Nee, genau, das ist eine sehr schöne Randnotiz noch oder Ergänzung zum sportlichen Teil. Ding Dong, Werbung. Im Shop unseres Partners, der Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg, gibt es das 10 Jahre Millanton-Paket zu erstehen. Bestehend aus 4 Flaschen der Sonderedition des Millanton-Bieres sowie 2 schicken Millanton-Gläsern. Die Pakete, die jetzt im Shop sind, sind die letzten ihrer Art sozusagen, also schlag zu, bevor sie ausverkauft sind, damit ihr da nicht leer ausgeht. Alle Infos und natürlich auch die anderen leckeren Biere von Kevida findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann könnten wir ja mal, wir hatten ja im Vorgespräch auch die Proteste, die es natürlich auch an diesem Wochenende wieder gab, angesprochen. Du hattest da erklärt, dass durch diesen regen Austausch zwischen Verein und Fanszene man sich dazu entschlossen hat, da nicht, zumindest nicht spielunterbrechend einzugreifen. Daran haben wir uns quasi auch gehalten, oder es gab keine Unterbrechungen, die von Seiten der Ränge provoziert wurden. Wir hatten einfach so quasi wie eine riesengroße Werbebande, nur halt auf Blockhöhe, eine eindeutige Botschaft an den letzten verbliebenen potenziellen Investor in der DFL. War auch bei der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, sehr prominent im TV-Bild zu sehen. Ich denke, das ist auch durchaus eine Form des Protests, die man machen kann, ohne da irgendwas auf den Rasen zu schmeißen oder über den Rasen fahren zu lassen oder drüber fliegen zu lassen. Ich glaube, irgendwie gehört, bei Freiburg waren Modellflugzeuge im Einsatz, und dann haben sicherlich auch alle mitbekommen, dass in Köln und Rostock Spielzeugautos, ferngesteuerte, auf dem Rasen gab, wo die Rostocker ja quasi noch die Krone draufgesetzt haben und die auch noch mit Rauchtöpfen bestückt hatten.
War schon sehr kreativ,
schöne Bilder. Genau, also ein Ende ist nicht in Sicht, was diese Proteste angeht. Mal gucken, wenn sich dann jetzt die Entscheidungsträger da durchringen. Ich glaube, da muss man auch gar nicht gendern, da vielleicht eine neue Abstimmung zu machen, dann mal schauen, wie das begleitet wird und wie das sich weiterentwickelt. Wir werden es sicherlich weiter beobachten und hier immer mal wieder thematisieren. Dann könnten wir tatsächlich schon ein bisschen einen Ausblick wagen. Wie gesagt, ihr könnt ja durchaus auch Hoffnung mitnehmen und es einfach im nächsten Spiel besser machen. Das ist dann schon am kommenden Samstag, empfangt ihr Hertha BSC. Mhm. Momentan sicherlich auch in guter Verfassung, wird nicht einfach. Dann fahrt ihr nach Nürnberg und dann für mich jetzt aus den nächsten 3 Partien die wichtigste Begegnung. Ihr empfangt Hansa Rostock am 8. März. Das wird sicherlich richtungsweisend, was die Konstellation da unten angeht, denn ihr seid weiterhin auf Platz 15 mit nur einem Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, wo nämlich eben besagte Rostocker stehen. Wie blickst du vielleicht auch unter den Eindrücken des Spiels am Samstag und auch der vergangenen Spiele, wie blickst du auf das Programm der Eintracht in den nächsten Wochen?
Also aus den nächsten 3 Spielen würde ich mal mir 7 Punkte erhoffen. Bisher war Daniel Scherning ja so ein Hop- oder Top-Trainer. Das heißt, wir haben entweder gewonnen oder verloren. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen Hertha auch das erste Unentschieden geben könnte, weil wir brauchen jetzt da nicht verstecken vor der Hertha, aber ja, das ist der nächste schwere Gegner. Wenn wir dann einen Punkt mitnehmen, wäre das okay. Ich glaube, gegen Nürnberg und dann vor allem, du hast es angesprochen, gegen Rostock, da müssen Siege her. Also Nürnberg ist sicherlich im Moment ein Gegner, den kann man schlagen. Hansa, brauchen wir nicht drüber reden, das ist ein 6-Punkte-Spiel, da müssen wir gewinnen. Da gibt es keine 2 Meinungen aus meiner Sicht. Zumal danach Paderborn kommt, oder wir nach Paderborn müssen. Es bleibt eng da unten. Also jetzt mit dem Trainerwechsel auf Kaiserslautern, müssen wir mal schauen, Funkel da ja großer Hoffnungsträger, was das angeht, was sich jetzt im ersten Spiel zumindest punktetechnisch so mäßig bewahrheitet hat. Schalke heißt bei uns mal so ein bisschen too big to fail. Also die sind zwar punktetechnisch 3 Punkte nur weg von uns, aber ich sehe immer noch nicht, dass sie da irgendwie wirklich ernsthafter Abstiegskandidat sind. Wiesbaden auch schon 27 Punkte, also 4 Punkte. Das wird sich wahrscheinlich irgendwie so zwischen Rostock, Kaiserslautern und uns entscheiden. Und gerade Kaiserslautern, ja, da dürfen wir nicht sehr viel liegen lassen, fürchte ich. Ja.
Okay, es bleibt auf jeden Fall spannend und man muss dann sehen, wen es am Ende trifft. Ich denke, bis auf, ich glaube, das hatte ich im Vorgespräch sogar auch gesagt, dass Osnabrück halt ziemlich sicher weg ist.
Die sind sicher weg, ja.
Und dann geht es halt darum, wer steigt direkt mit ab und wer spielt Relegation und wer kann sich, ja, also ich denke mal, wenn ihr am Ende der Saison dastehen würdet, wo ihr jetzt steht, wärst du am Ende dann doch zufrieden, oder?
Unterschreibe ich hier und heute sofort, absolut.
Okay. Egal, ob mit Siegen oder Unentschieden.
Von geholt. Mir aus auch nur noch Unentschieden, ist mir eigentlich völlig egal, wie oder nur, weil der Rest sich noch dummer anstellt als wir oder keine Ahnung, wie es zustande kommt, solange da der 15. Platz steht, ist mir der Rest eigentlich ehrlich gesagt vollkommen egal.
Das glaube ich dir, ja. Und wir sind aus der anderen Situation kommend, haben jetzt ein komfortables Polster, aber ja, ich glaube, viele HörerInnen reiben sich teilweise immer noch die Augen. Jetzt war das wirklich auch ein Arbeitssieg. Da hätte man sicherlich auch wieder stolpern können und langfristig nur einen Punkt oder sogar eine Niederlage davontragen können. Hat man nicht gemacht. Deshalb sind es jetzt, wie eben schon gesagt, 7 Punkte auf den Relegationsplatz. Und jetzt kommt es direkt am Freitag schon für uns zum Topspiel der zweiten Liga zu Gast bei den Kieler Störchen, wo man natürlich ja wahlweise das oben wieder enger zusammenrücken lassen kann oder halt wirklich dann nochmal ein Punktepolster auf den zweiten Platz sich aufbauen kann. Da wird dann in den nächsten Tagen das Gespräch von Luca kommen. Dann geht es für uns zum FC Schalke 04, 2 Auswärtsspiele in Folge. Das wird Kasche machen und dann empfangen wir die Hertha aus Berlin. Da werdet ihr Michael hören. So geht es dann hier bei uns weiter. Thomas, ich bedanke mich für deine Zeit.
Gerne.
Beide Gespräche. Ich habe schon in den sozialen Medien gesehen, unser Dankeschön ist auch schon bei dir angekommen. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du hier loswerden möchtest, bevor wir hier den Deckel drauf machen?
Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Einladung. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Alles in allem, Stadionbesuch, mal abgesehen vom Ergebnis, alles rund um den Millern-Ton. Wie immer eigentlich sehr positiv und gegen Kiel dürfte sehr gerne gewinnen, weil da haben wir Braunschweiger und Kiel haben wir sehr schlechte Erinnerungen aus 2018. Insofern nicht unbedingt mein Lieblingsverein. Steigt einfach auf. Das sollte der einzige Grund sein, warum wir uns nächste Saison nicht widersprechen.
Ja, und dann wünsche ich dir persönlich und auch den BraunschweigerInnen, die ich kenne, dass ihr dann am Ende, das ist am Ende nur eine Liga-Trend und nicht zwei.
So sieht's aus. Dankeschön.
Alles klar. Dir noch einen schönen Abend. Euch danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Wir sind